Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Ferko. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir wieder mal zu Gast im Kultkino Basel, wie immer einmal pro Monat zu einer Vorpremiere heute Abend. Und der Film, den gerade im Kinosaal gesehen haben, hieß Ruach und stammt vom Regisseur Andreas Müller, dem Hauptregisseur dieses Films, und von Simon Guy Fessler. Der Film handelt von Jenischen, einer der vielen Untergruppen der Fahrenden, sprich der fahrenden Menschen, aber allerdings eine recht große Untergruppe, vor allem in der Schweiz. Zu Gast hierzu sind zwei der Menschen, die aktiv mit dem Film zu tun hatten, der Regisseur Andreas Müller und der Produzent Frank Matter. Dazu gesellt sich der Autor Guy Kneter. Euch auch herzlich willkommen. Was mich natürlich als erstes mal interessiert, wieso ein Film, man muss es auch sagen, ein weiterer Film über die Jenischen. Der letzte stammt vom Jahr 2018 aus der Film und hier ist Unerhört Jenisch, konzentrierte sich ein bisschen auf die Musik. Aber wieso nochmal ein Film oder wieso überhaupt das Thema Jenische? Andreas, wenn ich dich bitten darf.
Vielen Dank. Ja, also dieser Film war eben nicht geplant und ist schon lange bevor diese Filme Unerhört Jenisch und Jung und Jenisch erschienen sind, hat es eigentlich seinen Anfang genommen. Ich habe ein historisches Spielfilmprojekt entwickelt, also schon seit vielen, vielen Jahren. Bin immer noch da dran.
Also es ist nicht dieser, den wir jetzt gesehen haben, sondern ein anderes Projekt.
Also es ist eigentlich ist dieser Film aus der Recherche zu einem historischen Spielfilmprojekt entstanden, in dessen Zentrum eine jenische Frau steht. Und ich habe dann recherchiert, habe viel Jenische getroffen und über die Jahre hinweg haben sich Freundschaften und Kontakte gebildet. Und eines Tages kam einer dieser Jenischen auf mich zu und hat gesagt, wieso möchtest du nicht einen aktuellen Film über uns machen? Du kennst uns inzwischen so gut. Ich könnte dir Zugänge anbieten. Mhm. Und das hat mich unglaublich interessiert, also weil ich auch bei meinem historischen Spielfilmprojekt auch gerne mit Jenischen arbeiten möchte in der Umsetzung. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass dieser Zugang, das war mir bewusst, der ist nicht so einfach. Mhm. Und da habe ich mich nicht bieten lassen. Und dann der Startschuss, das Initial war eigentlich, also es war in dieser Zeit, vielleicht erinnern Sie sich, 2014 war auf der kleinen Alment in Bern, haben Jenische demonstriert gegen die fehlenden Stand- und Durchgangsplätze, die ja eigentlich von der Bundesverfassung her
garantiert werden.
Seit 1998 ist es eigentlich, wird die jenische Lebensweise oder die Kultur von der Verfassung her geschützt. Und da steht auch, dass eigentlich jede Gemeinde, die über 3.500 Einwohner hat, den Jenischen einen Platz zur Verfügung stellen muss.
Was nicht passiert.
Was nicht umgesetzt werden kann, weil auf Gemeindeebene wird das meistens dann nicht umgesetzt. Und so waren diese auf dieser Alment am Demonstrieren und dann hat die Polizei diese Demonstration relativ gewalttätig aufgelöst, sogar Eltern von ihren Kindern getrennt für kurze Zeit oder die Leute mit Nummern versehen. Und da hat mir Serge, dessen Stimme im Film zu hören ist, hat mir ein SMS geschrieben, die Kacke ist am Dampfen.
Jetzt der Film.
Ja, oder nein, kommt und bitte dokumentiert, was da passiert ist. Und wir sind dann aber nicht nach Bern, sondern nach Nidau gefahren, weil eine Gruppe, die vertrieben wurde, ist dann nach Nidau gegangen. Und dort sind wir hingegangen und haben da gefilmt. Und das ist quasi der Startschuss. Das ist das erste Mal, wo ich mit Guy losgezogen bin. Und auf dem Rückweg hat Guy zu mir einfach gesagt, ja, das finde ich total spannend. Ich habe die Jenischen nicht gekannt. Ich wäre total dabei, da einen Film zu machen. Das war 2014.
Das ist eine gute Weile her, acht Jahre.
Genau.
Und das als Nebenprodukt eines anderen Filmes, der noch auf sich warten lässt. Also Nebenprodukt.
Genau. Also, ja.
Aber der kommt noch.
Ja, sicher. Gut. Ja.
Also wir haben ein Versprechen wenigstens. Jetzt, Frank, der Produzent eines Filmes. Manchmal hat man ein bisschen Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was macht ein Produzent eigentlich? Kannst du mal kurz erläutern, bevor ich dich auch nach dem Gleichen frage?
Gut. Also ich erkläre es normalerweise ziemlich salopp, aber ich glaube, es hat einen Kern Wahrheit. Also der Produzent ist ein bisschen wie der Wirt einer Kneipe. Und er muss eigentlich zusammen mit dem Starkoch, der der kreative Mensch ist, der der tolles Essen kreiert, muss er ein Konzept entwickeln für die Kneipe, muss aber auch Personal anstellen, er muss die Verträge unterzeichnen, er muss schauen, dass immer genug Geld drum ist, um die Leute zu zahlen. Er muss schauen, dass die Promotion gemacht wird, damit die Leute auch eben das tolle Essen des Starkochs oder des kreativen Menschen entdecken können. Also er muss Konflikte schlichten. Also es sind ganz verschiedene kleine Aufgaben und ich denke, das Bild stimmt nicht ganz, aber es ist so ähnlich ein bisschen in diesem Sinn.
Gut, und jetzt kommt einer an mit einem Projekt, ein Dokumentarfilm über Jenische. Habe ich das richtig verstanden? Du als Produzent denkst was?
Also ich funktioniere immer auf verschiedenen Ebenen, aber um das nicht zu lange zu machen. Für mich ist wichtig, dass das Thema stimmt und ich hatte einen langen Bezug zu Jenischen schon, weil ich in den 90er Jahren habe ich so für eine kleine Kulturzeitschrift in Basel gearbeitet und da haben wir auch Artikel zum Thema Jenische publiziert und ich habe damals Jenische kennengelernt, das hat mich sehr fasziniert. Der zweite Grund ist, ich möchte mit tollen Leuten zusammenarbeiten und als Simon Guy Fessler zu mir kam mit dem Projekt, ich kannte ihn schon von früheren Filmen und fand es eine tolle Zusammenarbeit, da stimmten für mich schon mal zwei Eckpunkte, die guten Leute und das spannende Thema, zu dem ich einen Bezug hatte und das ich politisch wichtig fand. Was mir gefallen hat besonders, und das ist jetzt anders als bei den beiden Filmen, die du genannt hast, dass Andreas und Guy und Marcel das Thema aus einem recht anderen Winkel angegangen sind. Mhm. Erstens wird das Transnationale betont, also die Jenischen sind nicht einfach ein Schweizer Thema, wie das bisher oft dargestellt wurde. Es gibt in Österreich, Deutschland, Frankreich, es ist auch diese Nähe zu den Sinti da. Das hat mir sehr gefallen. Das hat mir auch sehr gefallen, dass der Alltag gezeigt wird. Also auch dieses Freiheitsgefühl, die Nähe der Familien, die Art, wie man lebt zusammen, das fand ich sehr spannend, selber mehr darüber zu erfahren, weil vorher stand ja oft die Musik im Mittelpunkt.
Genau. Wie bei einem dieser drei Filme jetzt auch, also Unerhört Jenisch zentriert ja quasi auf der Musik. Jetzt Guy Kneter, was ist denn dein Interesse an diesem Thema, sage ich jetzt mal?
Also ich reagiere jetzt auf diesen Film. Und also mich hat an diesem Film wirklich sehr beeindruckt, glaube ich, den Weg, den du gerade beschrieben hast. Also dieses, es fängt an, ich will mich dazugesellen und das passiert dann immer mehr. Also ich auch als Zuschauer, ich beginne mich dazu zu gesellen, komme immer tiefer rein und ja, komme auch am Schluss eigentlich an diese wirklich sehr, sehr erschütternden Geschichten, die Alltag sind, die alle Menschen oder fast alle Menschen wahrscheinlich da zu erzählen haben. Und das, wie das gemacht wird, das ist wirklich, finde ich sehr, sehr beeindruckend, weil es kommt nicht kämpferisch daher, es kommt eigentlich sehr gelassen daher, es ist ein sehr persönlicher, sehr ehrlicher Weg, den ich mitverfolgen kann, das finde ich sehr beeindruckend. Ich finde auch den Titel wirklich ausgezeichnet, weil die erste Frage ist natürlich, kann heute in der Art, also wie so sensibilisiert wir auch sind, kann ein Nicht-Jenischer noch einen Film machen über Jenische? Das ist ja immer die erste Frage, die sich eigentlich heute ja stellt. Und dadurch, dass er es gleich zurückgibt und sagt, eigentlich sind die anderen gemeint, ist das natürlich sehr raffiniert. Also das ist dann auch eine, ist dann die Frage, um wen geht es eigentlich? Wer ist damit gemeint? Oder was spiegelt sich auch eben in den Jenischen an Schweizer Gesellschaft oder an Schweiz und an Veränderungen, die vielleicht stattgefunden haben, die ja hier im Film auch sehr zwiespältig beschrieben werden?
Jetzt habt ihr ein paar Mal so Wörter gebraucht wie faszinierend und spannend und so weiter. Können wir das mal ein bisschen ausdeutschen? Weil es gibt ja verschiedene Arten, wie man diese Geschichte von diesen Menschen interessant finden kann. Einerseits mal als Zeitdokument. Es ist ein Stück Oral History, wenn man so will. Der Schweiz. Der Umgang mit den eigenen Minderheiten.
Ich glaube, das ist auch ein großes Anliegen. Es ist wirklich so, wir sind ja eigentlich in die Fremde unserer eigenen Heimat gefahren, zu den Jenischen. Also eben Guy hat gesagt, er hat das noch gar nicht gekannt. Und ich hatte immer so ein Gefühl und wusste nicht genau, wie ich das beschreiben soll, was ich da erlebe. Und letztes Jahr beim Jänischen Kulturtag in Innsbruck war dann da war Klaus Vater, der selber anscheinend jänische Vorfahren hat. Und er ist der ehemalige Sprecher des Bundesinnenministeriums von Frank-Walter Steinmeier. Und er hat dann gesagt, er ist selber auch Schriftsteller und schreibt darüber auch. Und er hat gesagt, die Jänischen sind eigentlich im eigenen Land kolonisiert worden. Mhm. Und für mich hat das extrem gut beschrieben, was ich da angetroffen habe und erlebt habe auch.
Ja, ich erlebe das jetzt eben im Film auch, also diese Zuwendung zu etwas, was eigentlich, also ja, wirklich auf der Straße liegt, eigentlich was neu ist, und trotzdem scheint es ja im ersten Moment so fern, und dann höre ich ja, wie die Leute reden, und die reden alle genau in diesen Sprachen. Sie reden ein ganz deutliches Bündnerdeutsch, oder sie reden ein Elsässisch, oder sie reden ein Französisch, also es sind so Sprachen, die uns umgeben, und trotzdem ist es eben ein Volk, es ist eine andere Kultur. Und das ist, ich finde das sehr, sehr beeindruckend, wie ihr das eingefangen habt durch das schrittweise sich nähern. Und dann ist eben, was noch dazu kommt, ist natürlich dieses Vertrauen, was man sehr schnell spürt. Eben, also genau. Wo eben, das hat wahrscheinlich mit dieser sehr langen Zeit zu tun, also auch wie du dann angesprochen wirst im Film von ihnen, da merkt man, das ist schon fast ein bisschen wie ein Sohn, der zurückkehrt, oder wie ein Verwandter, obwohl immer auch die Differenz natürlich mitgesprochen oder mitgedacht wird, aber trotzdem entsteht da so ein Moment, wo man plötzlich oder wo du plötzlich im Spital stehst neben diese Frau in einer hoch privaten Situation und ihr dürft da aufnehmen. Das braucht ein Riesenvertrauen. Also da muss man wirklich ganz nahe an die Menschen herankommen und sich sehr auch aussetzen, denke ich. Das geht nicht. Da kann man nicht mit Distanz kommen oder mit Überheblichkeit. Das geht nur mit Zeit und Zuhören und dableiben und aushalten. Mhm. Und,
dazu wollte ich noch ein bisschen was erfahren. Genau wie lange, also dieser Prozess, der hat ja einen Moment gedauert, hast du schon beschrieben, 2014. Aber irgendwie überhaupt Zutrauen zu erhalten, das Vertrauen zu erhalten, dass man dabei sein darf, weil das, was man ja recht häufig findet, ist, kommt auch im Film zur Sprache, Misstrauen, Angst. Wir dürfen nicht zu viel sagen, aber euch ist es offenbar gelungen.
Ja, also ich denke eben diese lange Vorlaufzeit, um überhaupt in Kontakt zu kommen, die war sehr wichtig. Und wir hatten dann zwar den Zugang, aber das hieß immer noch sehr viel Arbeit, aber auch immer ganz unterschiedlich. Also es ist Österreich oder Kärnten ist eine andere Geschichte als das Bündnerland und Anmaß auch wieder. Zum Beispiel in Anmaß, da haben wir über viele Umwege dann zu dieser Familie gefunden. Und die hatten schon mal eine Studentin von der Eckal hat schon mal einen Kurzfilm mit ihnen gemacht, also mit Isabel und ihrer Mutter. Und als wir da ankamen, haben uns gerade die Kinder in Empfang genommen und wir hatten auch die Kamera schon dabei und die lief auch schon. Und diese Szene, die man sieht, wo sie erklärt, die Zeitungsartikel ausbreitet, da haben wir sofort filmen können. Und das Gegenteil war im Bündnerland, also da sind wir immer wiederholt hingegangen und Lisbeth war wirklich zuerst auf Abwehr und hat gesagt, der Schießdreck.
Eben. Ich wollte gerade sagen, also das gab doch sicher auch mal Ablehnung, oder?
Ja, total. Also im Bündnerland gab's viel Abwehr auch. Was wollen die da? Verständlicherweise. Was schnüffeln die da rum? Und dort war's dann erstaunlich, als Guy hat eine riesen Kamera gebaut, wo ich so dachte, mein Gott.
Noch aufdringlicher geht's fast nicht, oder?
Ja, also man lernt eigentlich in der Filmschule, bei einem Doc-Film hat man so eine kleine Kamera, wo man völlig möglichst unbeobachtet ist. Und Guy hat wirklich so einen riesen Teil da gebaut. Aber das war, im Endeffekt war das genau gut, weil das wie auch so eine Wertschätzung irgendwie gezeigt hat, also dass wir es ernst meinen. Und vorher haben sie wie gedacht, wir könnten irgendwas erzählen und vielleicht sind sie ja sogar Spitzel oder so oder was wollen die da? Und ja, und als dann die Kamera da war, dann ging es los sozusagen und dann war irgendwie genau und Und dann in Österreich war es wieder anders. Da sind wir wirklich mit Serge durch ganz, da haben wir wie so eine Tour gemacht. Und auf dieser Tour sind wir auch der Schriftstellerin Simone Genette begegnet. Und die hat uns gesagt, hey, wisst ihr was, gebt's auf. Also es haben schon viele versucht, einen Film zu machen. Keine Chance. Irgendwie die Jenischen, die lassen sich, die wollen das nicht. So.
Aber der Kontakt von euch lief immer von der Schweiz aus, natürlich von den Leuten, die du kanntest.
Also Serge ist nicht ein, der ist irgendwo in Colmar.
Oder? Das ist eben eine interessante Figur, die gar nicht auftaucht. Das ist wie irgendwie die Stimme aus dem Off. Wieso taucht er nie im Bild auf?
Also er hat eigentlich schon ziemlich von Anfang an gesagt, er möchte beim Projekt mitarbeiten, es begleiten, aber nicht als Bild, nicht also nicht vor der Kamera auftreten. Und das war eigentlich immer recht klar. Und ich denke aber, es ist eigentlich auch gut, dass das so gekommen ist, weil ich finde, er so als Stimme, als Begleiter, als so wie graue Eminenz im Hintergrund, finde ich eigentlich eine tolle Figur und tolle Sache.
Wieso wollte er eigentlich nicht? Haben wir da einen Grund dazu? Also hat das etwas mit dieser Angst, mit diesem Misstrauen, sich mitzuteilen? Oder?
Ja, ich glaube, es waren verschiedene Sachen. Ich hatte dann eine Weile lang sehr oft Kontakt. Er ist oft in Basel, wir sind oft auch zusammen ein Bier oder einen Kaffee trinken gegangen. Schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist eine Mischung vielleicht mit ein bisschen dieser Angst, aber auch eine gewisse Bescheidenheit oder auch vielleicht sich nicht zu weit zum Fenster hinauslehnen. Aber ich weiß nicht, was du denkst, aber ich denke, es war so ein Mix von verschiedenen Gründen.
Also ganz kurz, um noch zu beschreiben, also wenn ich mit Serge abgemacht habe, dann war es jedes Mal, tauchte er dann an einem anderen Ort auf. Also so diese.
Aber nicht verkleidet, also mit Maske oder?
Ja, nein, nicht verkleidet, aber nein, eigentlich immer mit sehr charakteristisch, mit einem Kaskett, einem Regenschirm im Karton unter den Armen, ein Regenmantel und ein, so, zum Teil auch so ein kleines Köfferchen, also wie ein Reisender. Hat er sich vielleicht selbst auch ein bisschen inszeniert, weiß ich nicht. Aber genau, dann habe ich irgendwo abgemacht, aber dann kam er nicht und dann stand er irgendwo da drüben. Also so dieses nicht fassbare, das ging ihm auch voraus. Oder ich wusste zum Beispiel, ich habe ihn oft gefragt, wo bist du gerade? Und ich habe nie erfahren. Also ich wusste nie, woher er kam und wohin er ging.
Also bei der ersten Intervention dachte ich noch, das nervt mich jetzt ein bisschen, dass ich den gerade nicht sehe. Und von da an hat man plötzlich das Gefühl, das ist eigentlich ein gutes stilistisches Mittel hier. Was sagst du, Gi?
Ja, ich finde auch, und dieses Unfassbare, das ist ja auch im Film, also dass er auch, wenn er nicht antworten will, dann antwortet er auch nicht, dann lässt er einen auch schön hängen. Und das ist, es gibt ihm etwas Rätselhaftes, also man kann sich, ja, man fragt sich, was macht er und woher kommt, was er gibt Tipps, aber steht dann auch wieder nicht zu den Tipps, die er gibt. Und so ein bisschen ein Doppelspiel. Viel. Und das ist natürlich sehr interessant. Also es lädt es sehr mit Spannung auf.
Ja, es gibt ja so ein paar Figuren. Also es gibt hier eine Frau aus dem Bündnerland, die immer Auskunft gibt. Die hat einen ganzen ähnlichen Ton drauf. Ich erkläre das jetzt, aber eigentlich solltest du das schon wissen. War so ein bisschen der Eindruck, was, du weißt das nicht über die Jänischen. Das ist ganz einfach. Und Serge hatte so einen ähnlichen Ton drauf, aber ich finde den wirklich einen wunderbaren Trick, der quasi aus sich selbst entstanden ist, oder? Im Film.
Ja, also ich muss auch sagen, also eben, wir haben Serge, wir wollten ihn unbedingt im Film haben eigentlich und wir haben zum Teil Szenen gedreht und ja, er wollte es eigentlich nicht und dann hat er gesagt, er ist nicht dabei und dass seine Stimme jetzt im Film ist, also wir haben genau, also das, wir hatten eine Schnittversion, wo er noch nicht drin war und dann haben wir zum Teil Sachen haben wir auch noch aufgenommen und weil wir einfach gemerkt haben, es braucht diese Stimme aus dem, also er ist so quasi wie so ein bisschen ein Spiritus Rector, der aus dem von irgendwoher in den Film hinein spricht.
Und Sachen erklärt, genau. Eines der Stichworte, die häufig auftauchen, ist das der Freiheit. Jetzt anfangs habe ich euch mal gefragt nach der Faszination, das ein bisschen auszudeutschen, woher denn die kommt. Man kennt das ja irgendwie, US-amerikanische Ureinwohner, die findet man faszinierend, weil sie so ein Freiheitsgefühl vermittelt. War das auch Teil eurer Faszination, dass man sich bei den Jänischen denkt, die sind so ungebunden, so frei? Behaupten sie ja auch, zum Teil.
Ja, schwierige Frage. Ich glaube, das ist auch im Fall von mir und Guy auch nochmal unterschiedlich. Und bei mir war es, glaube ich, schon, dass ich mich einfach mit diesem Thema befasst habe. Und mich hat es schon eher gesellschaftspolitisch einfach auch interessiert. Oder eben auch der Freiheitsbegriff, der da eben in einer gewissen Form anzutreffen ist und ja auch sehr vielschichtig ist. Das hat mich sicher fasziniert, aber nicht einfach quasi das jenische Leben zu imitieren und zu sagen, ah, ich will jetzt wie ein jenischer leben. Mhm,
mhm. Ja, das wollte ich dir auch nicht unterstellen.
Nein.
Es könnte ja Teil der Faszination sein, die man empfindet angesichts von einem Lebensentwurf, der komplett anders ist als der meisten hier im Saal, würde ich jetzt mal behaupten.
Also mir geht das natürlich schon durch den Kopf, auch wenn ich den Film sehe, weil es ja einerseits so nah ist und andererseits eben eine Lebensweise erzählt, die ja auch eine Sehnsucht ist, also immer auch wieder von jungen Menschen, die wieder versuchen so zu leben, also gerade heute wieder, aber auch in den 80er Jahren, als ich das erlebt habe, diese Sehnsucht, und dann geht es eben so weit zurück, also am Anfang erfährt man ja, wie weit ins Mittelalter, dass das zurückgeht, also es scheint eine Sehnsucht auch zu sein und das eben diese krassen Abwehr dann auch. Also dass eigentlich genau Menschen, in die so viel hineinprojiziert wird, die vielleicht irgendwo auch für etwas stehen, wonach sich diese eben Niedergelassenen sehnen, mit welchen grauenhaften Methoden sie dann ausgetilgt und verhindert und beschnitten und vertrieben werden. Das erzählt, glaube ich, einfach sehr viel über die Sesshaften. Also das Doppelte davon. Mhm. Weil es doch eben vieles gibt, was wir, glaube ich, ja auch, meine, wie viele Menschen gehen auch reisen oder wie viele, es erinnert auch wie zwischendurch wieder an Camping und es erinnert dann, also es sind ja ganz viele so eigentlich wie Sehnsuchtsorte, Dinge, die wir als Ferien, mit Ferien verbinden. Das finde ich in dem Film ganz, ganz verrückt, wie man das so sieht und wenn das so durch den Kopf geht. Also das ist eben sehr vieles eigentlich, was man kennt, was ich kenne und gleichzeitig, wenn Menschen das leben und eigentlich sagen, wir können nicht anders, wir können uns gar nicht niederlassen, wie vehement das verhindert wird.
Es gibt ja auch noch diesen Moment, wo einer von den Jenischen aus Österreich, glaube ich, aus Kärnten sagt, ich weiß gar nicht, ob es was nützt, wenn ich mehr hätte. Also so eine versteckte Art von Kapitalismuskritik. Am besten fährt man doch, wenn man wenig hat.
Ja, oder der Vater, der erzählt eben, dass ich eigentlich entscheiden kann, was ist, gehe ich mit meinen Kindern in den Wald oder eben habe ich den Großbildschirm. Der macht das ja sehr deutlich und man kann auch da natürlich, wir sehen ja, wie er lebt, also man kann auch da zwiegespalten sein. Es ist nicht einfach eine Utopie, die da der Film hochhält, aber es ist auch eine Denkmöglichkeit. Mhm.
Also mich hat das schon sehr auch fasziniert, dieses Lebensgefühl. Und ich finde eben den Freiheitsbegriff sehr interessant, weil ich hatte immer das Gefühl, es ist eine Freiheit für eine Gruppe, eine Freiheit für eine Lebensweise, eine Freiheit für eine Kultur. Und das Unkonventionelle ist gerade das. Es ist nicht ein Freiheitsbegriff, wie wir ihn zum Teil kennen, also möglichst individuelle Freiheit, möglichst der Einzelne soll machen können, was er will, das ist ja nicht so, sondern es ist ja die Freiheit, in einer Gruppe oder in einer Familie seine Kultur leben zu dürfen. Und das fand ich eigentlich sehr spannend zum Beobachten.
Jetzt das Stichwort der Gesellschaftspolitik ist schon gefallen. Also was mich fasziniert hat, ist natürlich auch der geschichtliche Anteil. Die Schweiz als Land, die sich quasi auf die Fahne schreibt, der Schutz der Minderheiten. Und was wir hier erlebt haben im Zusammenhang mit diesen Leuten, ist ja quasi der Kampf der Mehrheit gegen die Minderheit. Also die Leute wurden ja ausgegrenzt, diskriminiert. Und das, was wir dabei davon mitkriegen, sind natürlich auch ja, eben Angst. Wir dürfen nicht zu viel sagen und so weiter und so fort. Das sind schon hohe Hürden, die man als Filmer da überspringen muss, stelle ich mir vor.
Es ist auch die Frage, warum ist das Jenische keine Landessprache? Also das stellt sich ja auch. Das ist ja genauso lange hier wie das Romanische oder das Französische oder das Deutsche.
Nein, ich glaube, es ist sogar, also es ist als nicht gebundene Sprache ist das Jenische geschützt, sozusagen.
Aber es ist keine Amtssprache. Also du kannst eben die Sprache nicht, also sie wird auch in der Schule unterrichtet. Was ja auch interessant ist, weil die Sprache ja offenbar das selber nicht will, also selber in sich diese Negierung schon fast wieder trägt. Aber es ist trotzdem, also es ist ja eine eben wenn wir ein Land, der eine Willensnation sind, wo sich verschiedene Kulturen verbinden, wo verschiedene Sprachen sich verbinden, ist doch die Frage, warum ist das nicht eine anerkannte amtliche Sprache?
Dabei ist das noch so ein schöner Moment im Film, wie sie am Lagerfeuer sind und plötzlich anfangen, ihre eigene Sprache zu sprechen, das Jänische.
Ja, es ist sehr schön, aber es ist eben auch so, es ist ja eben auch eine Geheimsprache. Also die Ratgenossenschaft hat jetzt ein Büchlein rausgegeben, dass die Sprache gepflegt wird auch, weil sie auch aus Gründen der Verfolgung zum Teil eben nicht gesprochen wurde. Und dieses Büchlein, das ist ausschließlich wirklich nur für jenische Kinder. Also gibt es da einen Widerspruch, also es wäre eigentlich gar nicht möglich. Aber das ist einer dieser Widersprüche. Also ich bin auf ganz viele Widersprüche dieser Art gestoßen jetzt in dieser Zeit. Und das hat mich auch sehr fasziniert. Einfach eben, ja, so unauflösliche Widersprüche, die ich angetroffen habe.
Also wissen das, ist man da ganz hermetisch in der Gruppe, weil eine Frau aus Frankreich, die hat ja einen Partner, der ganz erklärtermaßen nicht jänisch ist. Ist das auch einer der Widersprüche? Oder?
Nein, also ich glaube sogar eben die Genese des jenischen Volkes, wenn man das so sagen kann, ist ja da gibt es ja ganz unterschiedliche Theorien auch. Jede Person hat eine eigene Auffassung davon. Und zum Beispiel in Einsiedeln hat mir ein Jenischer einmal gesagt, wir stammen aus dem 30-jährigen Krieg. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Es ging um
also, dass es ganz verschiedene Arten gibt, jänisch zu werden und dass deshalb auch diese klare Grenze zwischen jänischen und nicht-jänischen, also weil er hat ja gefragt, dass ein Nicht-Jänischer in einer jänischen Gruppe lebt, hatte ich erstaunt.
Oder? Ja, also wird man jänischer oder ist man einfach geboren als jänischer?
Ja, genau. Und das war interessant, wir haben den Film eben, also oder fast den fertigen Film in Innsbruck auch gezeigt und ein Jänischer fand, dass er genau eben darin, in dieser Geschichte, dass ein Jänischer zur Familie dazukommt, dazustößt, darin hat er so etwas Urjänisches eigentlich auch entdeckt. Also er hat dann auch die Geschichte erzählt, dass seine Familie hat während dem Zweiten Weltkrieg auch jüdische Kinder bei sich aufgenommen und die gleiche Geschichte hat auch Isabel erzählt. Also die haben auch während dem Zweiten Weltkrieg haben sie jüdischen Familien geholfen anscheinend in der Familiengeschichte. Und eben, also das, ich glaube, die Genese der Jänischen ist, da gibt es ganz viele
Durchmischungen. Oder
also Geschichten, wie es dazu kommen kann. Ja. Und schlussendlich, ich habe dann Serge auch gefragt, wann ist man ein Jänischer? Und er hat dann gesagt, ja, wenn man so sozialisiert ist.
Mhm. Da kann man ja mitmachen, in dem Fall. Das macht ja dieser französische Mann auch.
Ja, aber das ist nicht so einfach, je nachdem. Also eben, wenn man als Nicht-Jänischer bei den Jänischen auftaucht, dann ist man je nachdem eben ein Ruach. Und
mhm. Warst du mal ein Ruach selbst? Oder wie lange warst du ein Ruach, bis sie dich akzeptiert haben?
Also ich bin immer noch ein Ruach. Ich bin
immer noch. Das bleibt ja, in dir kleben. Also trotz allem Vertrauen, das man auch merkt hier im Film, das bleibt dabei.
Mhm.
Okay.
Ich habe noch eine Frage. Ganz am Schluss des Films kommt ja in Erinnerung an Marco Duda. Und Marco ist das Kind, wenn ich das richtig... Was ist das für eine Geschichte? Willst du das erzählen, oder?
Ja, das ist sehr traurig. Also das ist der Junge, der Messer schleift. Und der ist vor 2 Jahren, im Sommer ist er gestorben. Bei einem Motorradunfall, wo er mit seiner Schwester zusammen, er hat ihr den Helm gegeben, sie ist gefahren und dann wurde ihnen der Weg abgeschnitten und sie sind gestürzt und er ist an der Unfallstelle gestorben. Und das ist also wirklich eine Tragödie für diese Familie. Die Mutter, die ist immer noch total erschüttert, also nein, wirklich deprimiert und wir haben ihn in Nyon haben wir den sind sie gekommen und da hat die Mutter den Film zum ersten Mal gesehen. Wir haben ihn in Kärnten, als wir da waren, um ihnen den Film zu zeigen, weil wir haben allen gesagt, wir geben nichts raus, ohne dass ihr das gesehen habt, was wir zeigen oder was der Film ist, und da konnte sie den Film nicht schauen. Und ja, die sind immer noch total zerstört. Das ist wirklich ganz schlimm.
Eine richtig tragische Geschichte. Ich habe mich eben auch gefragt, was das ist. Danke, Guy, für die Nachfrage. Noch eben wegen dieser ganzen Diskriminierungsgeschichte und so. Also ich fand das recht erschreckend. Also ich wusste schon, dass es so Geschichten gab, aber das Ausmaß hat mich recht erstaunt. Wie ist es euch dabei gegangen als Produzent des Films? Produzent des Films oder Regisseur?
Also ich bin nach wie vor schockiert. Ich habe jetzt heute die letzten 20 Minuten des Films wieder gesehen und ich habe es jetzt schon oft gehört und ich bin immer von Neuem schockiert, dass ich in einem Land lebe, dass ich so Menschenrechte und alles auf die Fahne schreibt und dann geschehen solche Sachen. Natürlich, ich habe gewusst, es gab diese Kinder der Landstraße. Man weiß vieles theoretisch, aber wenn man dann einzelne Menschen kennenlernt, die einem diese Geschichten erzählen, ich muss sagen, ich bin immer wieder von Neuem schockiert, weil ich finde es wirklich ganz schlimm, was in diesem Land gelaufen ist, in dieser und natürlich auch anderen Fragen, aber wie man die Jenischen behandelt hat über Jahrzehnte, vermutlich Jahrhunderte, das ist wirklich einfach schockierend.
Ja, und ich möchte vielleicht dazu noch anfügen, also man denkt dann, ja, früher war es vielleicht anders, da war das Klima auch noch so, dass das irgendwie stattfinden konnte. Und ich habe manchmal aber das Gefühl, auch in letzter Zeit, dass ich dem eigentlich in genau gleicher Form noch begegne. Also, dass die Mehrheitsgesellschaft, also die Stereotypisierung ist immer noch total, also das sind wirklich total stereotype Muster, die man antrifft und oder Perspektiven. Und das erschüttert mich jedes Mal, wenn ich das erlebe. Und ich habe kürzlich, als ich im Zug vom Tessin zurückgefahren bin, ich habe gerade einen super Film gesehen von Mehdi Sahebi. Jetzt weiß ich den Titel nicht. Wie. Prisoners of Fate. Und da geht es auch in Chiasso, gibt es ja oft Verkehr von, dass Iraner dort über die Grenze gehen. Und dann war ich im Zug unterwegs und dann waren die auch unterwegs im Zug da. Und da hat es neben mir im Zug hat es ein junges Pärchen. Und als die Kondukteurin kam, haben die tatsächlich die Kondukteurin darauf hingewiesen, dass da Leute im Zug sind, an denen sie sich stören. Und da bin ich zu ihnen hingegangen und habe gesagt, das ist jetzt wirklich das Allerletzte. Also ich war total erschüttert, dass das vor meinen Augen so passiert ist. Ja.
Jetzt erleben wir ja in verschiedenen Kapiteln, wenn man so will, verschiedene Aspekte des Jänisch-Seins. Also der Untertitel hier war die Reise ins Jänische. Am Schluss erleben wir mit, wie der französische Teil quasi sich in Häuser begibt. Weg vom Fahrenden ins Sesshafte. Habt ihr das Gefühl, das ist quasi wie so Endzeit oder dass das jetzt immer mehr passiert, dass die eben die Mehrheitsgesellschaft quasi die Minderheit auffrisst, inkorporiert quasi.
Ja, also das muss man vielleicht schon auch noch ein bisschen mehr kontextualisieren. Also Isabel sagte am Anfang, sie kann sich nicht vorstellen, in einer Wohnung zu leben.
Und dann kommt sie dann trotzdem.
Ja, aber das ist eben, glaube ich, also das haben sie sich schon gewünscht, diese Häuser oder Behausungen. Da geht es vor allem auch darum, um die Idee, dass man irgendwo in der Stadt im 20. Stockwerk irgendwo eingepfercht ist. Das konnte sie sich nicht vorstellen. Aber diese Chalets, die für sie gebaut wird, sozusagen, das ist tatsächlich, das entspricht ihrem Bedürfnis auch. Also,
hat sie konsultiert beim Bau dessen, was.
Ja, oder das wurde ausgearbeitet. Und das
sieht
das
auch ein bisschen so aus, ehrlich gesagt.
Ja.
Also die ganze Holzstruktur und so weiter.
Die sind natürlich ähnlich strukturiert wie Wohnwagen, oder? Ebenerdig mit direkten Ausgängen auf die Flächen, wo dann alle Zugang haben. Und das ist natürlich schon ganz anders, als wenn man so in einem Wohnblock wohnt. Also ich glaube, das war wichtig. Oder?
Genau, und es ist ein Mythos eigentlich, dass eben die fahrende Lebensweise ist natürlich auch ein bisschen ein Mythos. Und es gibt auch, also man darf nicht vergessen, es gibt sehr viele Jenische, die seit Gedenken, also ich glaube im Bündnerland gibt es Jenische, die sind seit Gedenken sesshaft. Also es sind verschiedene Faktoren, die jenische Identität auch ausmachen oder dass sie sich als jenische fühlen. Und also das Lustige ist ja auch, wir jetzt in Frankreich, im Bündnerland und in Kärnten sind es eigentlich überall, sie sind eigentlich sesshaft. Und Manuel Duda, der macht einfach seine Tätigkeit, ist quasi nomadisch oder seminomadisch mit diesem Wagen, mit dem er unterwegs ist. Und
der Wanderhandwerker.
Messerschleif, das ist so ein Familienunternehmen, das das so macht. Und also es ist ein kleiner Teil der Jenischen, die fahrend sind. Und es ist also das Selbstverständnis des Reisens und eben die Aspiration des Reisens, die Elvis anmerkt, die ist unglaublich wichtig, aber es ist ein Teil davon. Es ist nicht Bedingung.
Und Gunnus hat uns ja auch erzählt, dass einer der Protagonisten im Film, dass es war oft auch üblich, dass man im Sommer unterwegs war und im Winter sesshaft und dass eben so auch garantiert war, dass zum Beispiel die Kinder der Schulpflicht nachkommen konnten, indem sie eben gewisse Monate tatsächlich sesshaft waren und dann wieder einige Monate on the road.
Ja, was ganz viele nomadische Völker eigentlich machen, oder? Das Sesshaftwerden in den Monaten, in denen das Leben schwerer ist. Was mich noch interessieren würde, der Prozess am Film, der geht ja mehrere Jahre. Musstet ihr dann ganz viel mal vorführen? Szenenweise oder was weiß ich, die erste halbe Stunde oder Viertelstunde bei den Leuten, die ihr porträtiert habt?
Ah nein, wir hatten dann schon eine Fassung, die wir ausgearbeitet haben. Die haben wir dann Serge gezeigt als erstes.
Und, was hat er gemeint?
Ja, das war eben noch verrückt, weil es war ein paar Monate, nachdem der Junge gestorben ist. Und er dachte dann, Marcel hätte das im Bewusstsein dessen so geschnitten. Also er fand wie, dass das irgendwie nachhalt im Film, in der Art und Weise, wie Marcel das geschnitten hat. Und er hatte keinen Einwand. Also er fand den Film, der stimmt so, ja.
War das auch ein Suchen nach der Bildsprache? Weil du hast gesagt, es war erst Recherche. Und Recherche nimmt man ja anders auf als Bilder, die du dann eigentlich so vorführen willst. Also war das auch eine Annäherung, filmisch, oder wo du Bilder am Anfang, die du hattest, eigentlich nicht brauchen konntest, weil sie qualitativ noch nicht auf dem Stand waren wie nachher die anderen Sachen? Oder hast du von Anfang an es eigentlich auf diesem Level machen können und von Anfang an Material gebrauchen?
Ja, also wir haben ja, also wie ich sagte, diese erste Szene, wo wir im Wohnwagen sind bei Isabel, wo sie die Zeitungsartikel zeigt, da haben wir mit einer vergleichsweise kleinen Kamera gedreht, aber die ist jetzt doch ziemlich gut gekommen auf der Leinwand. Und eigentlich, also die Art und Weise, wie wir herangehen, also das haben wir schon, glaube ich, von Anfang an definiert, dass wir selber auch vorkommen, dass wir Teil dessen sind, weil es ist ja sowieso unmöglich, einfach etwas zu filmen und zu sagen, das ist jetzt so leben die Jenischen oder so. Es ist immer nur ein Bild dessen, was passiert in unserer Anwesenheit oder während der Begegnung, die wir machen. Und sozusagen war die, also die, wir hatten ja 90 Drehtage dann finanziert bekommen und waren aber vorher eigentlich schon 60 Tage auf Recherche. Und da haben wir dann einfach beim Hauptdreh quasi hatten wir dann ein anderes Equipment, ein besseres, also vom Ton her auch. Und sonst ja, war es eigentlich immer ein Suchen auch. Also wir haben verschiedene Art und Weisen auch ausprobiert, wie schaffen wir Bezüge zu ihnen. Wir haben zum Beispiel so ein Cinema-Rottel auch gemacht. Also Scharottel ist der Wohnwagen auf Jenisch und dann, das war dann wieder Kinowagen. Und dann haben wir jeweils so wie Open-Air-Kino gemacht mit den Szenen. Also wir haben ihnen gezeigt, was wir gefilmt haben. Und das war dann auch jedes Mal wie so ein bisschen ein Fest. Und das war sehr toll, irgendwie diese, also das, da haben wir wie so zusammengearbeitet irgendwie. Und zum Beispiel einmal haben wir auch ein, weil wir gemerkt haben, wir können das Hausieren nicht filmen. Das ist eigentlich unmöglich, weil man ja die Kundinnen dann verschrickt sozusagen. Und dann hatte Guy die gute Idee, also der Guy hatte die gute Idee, wir könnten ein Hausierspiel machen. Und dann haben wir an der Fekachilbi in Gersau haben wir so eine Türe aufgestellt. und haben da so wie so Szenen nachgestellt, wo eben dann die Jenischen auch spielen konnte, was sie schon erlebt haben an Reaktionen, wenn sie an die Türe gekommen sind. Und das war sehr interessant, aber leider im Schnitt dann unbrauchbar, aber war sehr wichtig, um eben auch einfach zusammen zu sein und drüber nachzudenken und
Ich glaube, dieses Zeigen, das ist, finde ich auch, das ist, gehört mir gerade sehr gut, weil es auch schwierig ist, wenn man Leute begleitet. Also was gibt man zurück? Also dass man es nicht einfach für sich behält und die denken dann immer, was ist das da, was die da machen? Und wenn du es dann zurückgeben kannst, ist es ja auch eine Würdigung wieder. Also du kannst wieder auch zeigen, du machst dich auch verletzlich, machst dich auch, es ist auch eine Offenbarung. So, und das ist, glaube ich, das trägt sehr viel zum Vertrauen dann bei.
Also ist ja auch so wie eine Art Reality-Check, oder? Um zu gucken, ob man, ja. Wir würdigen das Vertrauen, oder? Mit einer anständigen Arbeit. Ja.
Und man darf natürlich nicht vergessen, also Guy und Andreas, die waren so lange unterwegs, über Jahre. Und das heißt auch, dass wir wahnsinnig viel Material hatten, wo man immer schauen musste, wie was funktioniert und wie kann man es zusammensetzen. Aber ich glaube, es war sehr wichtig, eben, dass man nicht gesagt hat, wir haben 15 Drehtage, wir gehen dahin und so, sondern ihr konntet wirklich über Monate arbeiten und dann entsteht auch eine andere Selbstverständlichkeit vor der Kamera natürlich.
Also ich möchte da noch gerne anfügen, einfach die Arbeitsweise, dass Marcel war da auch immer sehr mit einbezogen. Also er hat wie aus dem Schnittraum hat er uns begleitet und auch die Sachen gesichtet aus einer distanzierten Position, was sehr wichtig war, dass er so die Distanz hatte, die wir natürlich nicht hatten, da wir auf der Reise waren. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir sind jetzt da in Kärnten, was könnten wir noch machen? Und er hat dann auch Ideen uns aufgeschrieben, was für Szenen vielleicht noch reinpassen könnten. Und dann ist zum Beispiel diese Szene, sind diese beiden Szenen entstanden, wo Guy mit Marco in der Werkstatt steht und er eben am Schleifbock ist. Oder ich bin mit Leon in den Wald hinaus, in diesen Adlerhorst gegangen. Und ja, also so um Einblicke zu geben in die Arbeitsweise, das war sehr eng zusammen. Und Marcel hat dann wirklich eigentlich im Schnittraum, hat er so ziemlich lange, haben wir gar nichts gesehen, was er da macht. Und also er hat uns dann eigentlich so einen ziemlich fertig komponierten Film mal ein erstes Mal gezeigt. Und dann haben wir schon noch viel auch drüber geredet, dramaturgisch, da warst du auch sehr präsent und
genau, und am Schluss gab es noch den unsichtbaren Serge, der die Schlusskontrolle hatte über das Ganze.
Ja, genau.
Das war der Kulturstammtisch über den Film Ruhr. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Guy Kneter, Frank Matter und Andreas Müller. Mein Name ist Erik Facon. Und wenn Sie weitere Episoden des Kulturstammtischs hören möchten, so sind diese zu finden auf der Homepage kulturstammtisch.ch. Oder sonst finden Sie ihn überall, wo Sie Ihre Podcasts herbeziehen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.